Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Herzlich willkommen bei Sanft und Sorgfältig. Heute ist Sonntag, der 22. Februar. Schönen Nachmittag wünschen wir Ihnen. Olli Schulz ist
Hallo.
Auch zugeschaltet. Der ist aber immer noch in, du bist wirklich 100 Meter vom Venice Beach entfernt, ne? Im ARD-Studio in Santa Monica in Los Angeles. Das zweite Mal
in
Folge.
Ich bin wahnsinnig genervt, Jan, weil ich war eben gerade noch Venice Beach ein bisschen, ich bin auf meinen Rollerskates längs gefahren und hatte ein Surfbrett unterm Arm und wollte gerade noch ein bisschen Workout machen. Und dann habe ich gehört, ja, scheiße, wir müssen schon wieder Sendung heute machen. Ja, herzliche Grüße immer noch aus Santa Monica. Hier ist Olli Schulz, der neue Amerika-Experte für Deutschland. Jan, bist du aufgeregt, morgen Geburtstag? Weißt du noch, letztes Jahr, da wollte ich dir eine Überraschung machen. Das war ein riesen Debakel. Da mussten wir die Sendung in so einem ähnlichen Zustand machen wie heute. Da hast du übers Handy mit mir gesprochen. Das war schade.
Ich erinnere mich noch daran. Das war einer der schlimmsten Geburtstage meines Lebens. Morgen werde ich 34 Jahre alt. Das ist natürlich für dich lächerlich. Du weißt, also mit 34, da hattest du noch volle Brüste und volles Haar. Keine Zellulite.
Da war ich noch potent.
Da warst du noch potent. Mittlerweile 41 Jahre alt. Oder 42 sogar, ne? Oder 41? 41.
41 Jahre bin ich alt.
Aber ein Rücken wie ein 57-jähriger Ackergaul, ne? Ja, du hast wieder Rücken, Olli. Rücken in Venice Beach ist wirklich sehr, sehr deprimierend. Man kann seiner chronischen Krankheit nicht davonlaufen. Selbst wenn man richtig viel Geld für einen Urlaub in die Hand nimmt.
Das Problem ist, ich bin gestern aus Death Valley hierher gefahren. Ich habe einen kleinen Trip gemacht. Ich mache ja gerade so eine kleine Selbsterfahrung. Lonely Wolf, Olli Schulz, alleine fährt er durch Amerika. Und ich habe gedacht, Death Valley und dann zurück nach Death Valley, Tal des Todes, sehr bekannt, kennen die meisten, kann man jetzt auch googeln, muss ich nicht immer alles erklären. Wenn man Amerika jedes Mal erklären muss, dann ist man auch gelangweilt. Jedenfalls ist es wunderschön da. Ich war am Devil's Golf Court, das ist eine Salzlandschaft, die wirklich sich über hunderte von Meilen hinwegstreckt, und es sieht wirklich sehr beeindruckend alles aus. Und da war ich 2 Tage ganz allein, dann bin ich gestern zurückgefahren und habe nicht gemerkt, dass das 7 Stunden dauert, weil das hier ist ein riesiges großes Scheißland hier einfach, Jan, ne?
Und dann habe ich einfach so einen Trip, wo man dann sicherheitshalber ganz viel Wasser im Kofferraum haben muss, damit man nicht verdurstet auf dem Weg, falls mal irgendwie der Motor verreckt und man da mitten in der Wüste steht. Ist das so gefährlich wie in Australien oder sowas zum Beispiel, oder sind da mehr Leute?
Nee, das war schon, also gefährlich, weiß ich nicht, aber ich bin 3 Stunden Auto gefahren und mir ist kein Auto entgegengekommen auf der Straße, weil auch gerade jetzt nicht Saison ist und so. Ich war in dem einzigen Hotel, was es dort gibt, in Furnace Creek heißt das, Furnace Creek Inn, das ist das einzige Hotel auf der ganzen Ecke, und dort habe ich 2 Nächte übernachtet, und wenn du nicht Tank hast, dann hast du ein Problem, dann kannst du nämlich da wirklich rumhängen. Und wenn du dann kein Wasser hast, dann kannst du vielleicht verdursten. Und wenn dann, also, und wenn das Handy nicht geht, also es gibt verschiedene Faktoren, die dafür sorgen können, dass du dann da irgendwann stirbst. Aber ich bin natürlich ein guter reisender Typ, also ich habe so Ahnung davon, wie man das macht, und bin da ganz gut durchgekommen. Und jetzt bin ich hier wieder richtig fancy, ich habe mich noch 2 Tage eingemietet, übermorgen muss ich zurück. Wenn diese Sendung hier läuft, dann bin ich schon wieder in Deutschland, wenn das Flugzeug nicht abstürzt, Jan.
Das kann also sein, dass eventuell das letzte Lebenszeichen von dir ist, falls das Flugzeug, ich weiß, was ich nicht hoffen will, auf dem Weg abstürzt, aber kann es eventuell sein, dass ich jetzt bereits mit einem Toten rede? Ist ja auch ein kleines bisschen, oder mit einem schwer Verletzten.
Aber bei jeder Sendung, die wir machen, dass wir schon halb tot sind.
Schon länger tot sind. Aber ist natürlich, das ist eine ganz tolle, also ganz psychedelische, grenzphilosophische Erfahrung, die ich dann hier mache. Angenommen, das Flugzeug stürzt jetzt ab. Und wir reden, du weißt ja davon jetzt noch gar nichts. Du bist ja völlig, als wäre nichts. Wir reden einfach miteinander, als würdest du gar nicht abstürzen in 2 Tagen. Aber wenn die Sendung läuft, dann bist du ja schon abgestürzt. Und ich rede mit dir quasi vorher in deiner, wie so ein Kind, so ein unschuldiges Kind. Aber was halt nicht weiß, dass in 2 Tagen vom Himmel fallen wird.
Weißt du, früher in den 90er Jahren, da bin ich mit heißen Ladies auf der Reeperbahn abgestürzt. Und jetzt mit KLM. Das ist irgendwie auch alles traurig.
Oh, du fliegst mit KLM? Warum denn nicht mit Singapore Airlines oder Lufthansa oder mit British Airways? Sind doch auch tolle Fluggesellschaften. Mit so einem DHL-Paketflieger.
Weil ich ein Pfennigfuchser bin, Jan. Weil ich einfach, und außerdem,
aber wie viel im Voraus hast du denn diese Reise gebucht? Bist du 3,5 Jahre mit so einem Gabelflug, wo du mal 7 Mal umsteigen musst?
Ja, komm. 2 Wochen vorher.
Du bist ein echter Pfennigfuchser. Echter Pfennigfuchser.
Ich fliege nach Düsseldorf und dann muss ich erstmal fliege ich nach Amsterdam, dann muss ich in Amsterdam im Coffeeshop 3 Stunden warten und dann geht's weiter nach Düsseldorf und dann muss ich nochmal nach Berlin fliegen. Es wird eine Tortur werden und ich habe jetzt schon überhaupt keine Lust mehr. Ich bin genervt, dass ich wieder zurück muss, weil ich weiß, bei euch da drüben es ist kalt.
Es ist arschkalt. Das Land, und im Land geht's auch nicht gut. Sag ich dir ganz ehrlich, das Land ist quasi in den letzten 2 Wochen eigentlich verfallen. Ist ein Wunder, dass noch kein dritter Weltkrieg von unserem Land ausging, weil so, die ganze Gesellschaft ist instabil. Hast du mitbekommen, dass wir jetzt intervenieren in der Ostukraine? Angela Merkel hat die halbe Bundeswehr dahin geschickt nach Donetsk. Wirklich?
Wirklich?
Ich habe einen Einberufungsbefehl bekommen als Zivi. also Zivi bist sollst ja quasi nochmal...
Die Separatisten totkitzeln, oder?
Ich soll die alten Reservisten im Rollstuhl an die Front fahren. Das ist mein Job. Das wusste ich gar nicht, dass man den Zivildienstleistenden auch verpflichtet werden kann am Krieg
teilzunehmen. Natürlich.
Olli, bleib im Exil. Hier in Europa ist Krieg. In Amerika ist Sicherheit. Wirklich. Bleib lieber da. Und nee. Es ist Sonne und es sind geile Ladies aus den 90ern, da die mit Rollerblades am Strand langlaufen. Das Thema heute übrigens, falls Sie sich fragen, worüber reden wir eigentlich heute? Es geht heute ums Thema transatlantische Freundschaft und vor allen Dingen Amerika. Amerika ist das große Thema. Das ist das Land der unerfüllten Träume, das Land, in das alle reisen wollen. Olli Schulz hat seinen Traum wahr werden lassen. Er sitzt auf Olli Island und hat sich da selbst mit seinen zwei linken Händen, an jedem 5 Daumen sind, hat er da jetzt ein kleines Hotel, so was in der Größe eines Waschmaschinenkartons, und da lädt er sie alle recht herzlich ein. Wenn sie möchten, buchen sie ein Zimmer auf Olli Island.
Ja, können sie herkommen, wirklich. Ich war ja ganz lange.
Wenn du da mit dem Freiheitsdrang der Amerikaner, mit diesem frischen Wind, auf einmal so Handwerkerfähigkeiten wie Conny hier von Dings da, weißt du? Dieser Handwerker von RDL entwickelt, dann auch so ein Aussteiger, in Latzhose bist.
Genau. Dafür bin ich, ja, ich könnte gut abschmirgeln und solche Sachen, ne? Ich kann ganz gut Holz arbeiten, aber ich glaube, die haben hier genug gute Handwerker. Aber ich war ja ganzen Tage in Kalifornien. Ich war ja zuerst in Malibu, um das mal kurz zu erzählen. Und dort war gleich direkt neben dem Hotel, wo ich gewohnt habe, beziehungsweise dem Apartment, wo ich gewohnt habe, ein teurer Biomarkt. Da gab es nur Bioprodukte. Da habe ich gedacht, cool, die haben hier wirklich umgestellt. Ich habe mich aber täuschen lassen, weil danach bin ich ein bisschen rumgefahren hier und das ist nichts hier mit Bio. Es gibt so ein paar reiche Läden, also für reiche Leute, da wird alles in Bioprodukten gemacht. Ansonsten sind hier immer noch die Burgerketten, die dominierende Fastfood-Macht. Und es gibt wirklich unglaublich viele immer noch. Und ich habe 5 Kilo bestimmt zugenommen. Ich bin wieder der dicke, pummelige Olli Schulz, den du früher aus Circus Maligalli und Neo Paradise kennst.
Du bist immer der fette, sympathische Olli mit der schlechten Haut wie früher. Du hast den Weg zu dir zurückgefunden quasi. Du warst auf so einem Solo, so ein Singer-Songwriter-Trip, der ist jetzt aber vorbei. Weg mit dieser authentischen Musik, wieder zurück zum Käse-Olli.
Käse-Olli. Und das passt nämlich ganz gut. Samstag komme ich nämlich an in Deutschland und am Montag bin ich gleich zu Gast bei Circus Halligalli. In alter Montur, früher.
Das ist wirklich wahr?
Ja.
Ernsthaft? Ja. Das hat ja lange angehalten, deine Fernsehabstinenz, Olli. Mensch, toll gemacht.
Ich muss das machen für meine Plattenfirma, weil die wollen, ich kann meine Platte da vorstellen. Und außerdem haben Jugo und Klaas sich seit 2 Jahren nicht gemeldet, dann sieht man sich wenigstens vor der Kamera mal wieder, weißt du? Dann hat man mal wenigstens die Chance, vor der Kamera wieder miteinander zu quatschen. Und all die Leute, die sich abgewandt haben, kann man wenigstens dann nur einmal im beruflichen Rahmen nochmal wieder treffen und sich dann.
Ja, das ist ja immer. Das ist doch schön. Aber, das ist doch schön. Dann lass ihn nicht betrunken machen. Wir machen ganz kleines bisschen Musik. Hier kommt, hören Sie mal diesen
Matthias
Song.
Matthias Schweighöfer Song. Und...
Nein, nix da. Hier kommt ein Song von Olli Schulz, neuer Platte. Und zwar, ich hätte fast verhaftet wegen sexy gesagt, aber die Zeiten sind ja vorbei. Hier kommt Boogeyman von Olli Schulz Platte. Hören Sie Olli Schulz nochmal, bevor er dann am Montag, also morgen, endgültig Mainstream wird. Durch diese Schweine aus der späten Primetime von Circus Halligalli. Bis gleich. Hey, welcome back. Olli...
Hey, here's America. Sorry, wenn ich manchmal switche zwischen Amerika, also zwischen Englisch und Deutsch, weil ich habe wirklich seit einer Woche kein Deutsch gesprochen hier. Ich habe niemanden mehr getroffen. Ich bin hier jetzt, momentan bin ich ganz alleine, Jan.
Du bist ganz alleine? Bist du nicht mit Bjarne
Mädel
auf dem Tandem durch Amerika gefahren? War das nicht so ein großer Traum?
Bjarne musste letzte Woche weg, weil er irgendwelche beruflichen Verpflichtungen hat. Und jetzt hänge ich hier gerade alleine rum. Ich war in Death Valley alleine. Und da bist du dann echt wirklich mal alleine. Dann bist du wirklich mal einen ganzen Tag, und also eigentlich 2 Tage alleine gewesen. Und dann habe ich in diesem Hotel übernachtet. Und da waren so ein paar astronomische, interessierte Menschen, die haben einen wunderschönen Sternenhimmel. Jan, ich habe den schönsten Sternenhimmel aller Zeiten gesehen. Ich weiß ja, dass du dich für sowas nicht interessierst, aber es sah aus wie ein Zelt. Es war wirklich unglaublich. Ich lag die Nacht über draußen auf meinem Balkon und habe mir diesen Sternenhimmel angeguckt und habe über Vergänglichkeit, über das Leben, das, was ich noch machen will in meinem Leben, nachgedacht. Ich bin wahnsinnig emotional geworden und man hat Kojoten im Hintergrund heulen gehört. Ansonsten war nichts los und ich war da. Und jetzt bin ich hier in Venice und hier ist wieder fancy shit. Hier ist ein bisschen wie Berlin-Mitte, aber wirklich? Nicht so geil. Ein bisschen. Ich muss eine Sache sagen, das muss ich wirklich dir mal erzählen, als Amerika-Experte. Amerika ist wirklich in den 90er Jahren hängen geblieben. Ich war einen Tag in Las Vegas und da sind diese riesigen 90er Jahre Bauten und da sind diese Neonschriften und das all das. Und das ist echt so, Amerika, früher als wir noch klein waren, da haben wir ja gedacht, Amerika ist das Land der geilen Möglichkeiten, wo die geilsten Sachen kommen, also so entstehen und sonst was. Das ist gar nicht mehr so, Jan. Das kann ich dir mal ganz kurz erzählen. Das ist wirklich, die sind wirklich in den 90ern hängen geblieben. Und hier in Venice Beach laufen die alle alle rum, als wenn nur FX und Bad Religion immer noch das ganz große Ding ist. Und es ist, und es wird wahnsinnig viel gekifft. Das, was wir alle nicht mehr machen, was wir alle langweilig finden, sich den ganzen Tag zuzukiffen oder so, das ist hier immer noch gang und gäbe. Und ich bin in einem Venice Beach Breeze Apartment und der Typ tätowierte Hände, Modelgesicht, so eine fancy Frisur und ist sich zu schade, freundlich zu sein, weil er will ja eigentlich Schauspieler werden, was natürlich nie was werden wird. Aber der könnte sich ja mal denken, dass die Leute, die das Geld haben, da hinzufahren, sich das leisten können, vielleicht in dem Metier arbeiten, in dem er gerne arbeiten möchte und könnte ja dementsprechend ein bisschen freundlich sein. Aber
also wenn er ein bisschen freundlicher zu dir gewesen wäre, hättest du ihm die Möglichkeiten eröffnen können, in Deutschland ein Megastar zu werden. Weil Face Effects, wenn du in Amerika so ein mittelmäßiger Schauspieler willst, dann reicht es in Deutschland aber mindestens zu einer geilen Hauptrolle in einem Till Schweiger-Film, der übrigens in dieser Woche sich megamäßig angelegt hat. Das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Aber ich sag mal, Feuilleton Deutschland brannte, weil Till Schweiger über seinen einzigen publizistischen Kanal, den er noch bedient, nämlich seine Facebook-Seite, ausschließlich klein geschrieben, also ich will es nicht sagen gehetzt hat, aber zumindest, ich sag mal, die Lügenpresse aufs Schärfste beschimpft hat. Der hat sich mit irgendeinem Autor von Spiegel Online so einen mehrwöchigen Schlagabtausch geliefert und es ging hauptsächlich darum, dass er die Filme, die er produziert, ja nie professionellen Kritikern vorstellt, weil die eh nur verrissen werden. Und dann hat er irgendwie ganz gallig sich darüber beschwert, dass Spiegel Online Artikel veröffentlicht hat, wo irgendwelche Twitterer die Filme von Till Schweiger scheiße finden. Und das war wirklich, also kannst du dir nicht vorstellen, was hier los war. Also es ist wirklich, das Land ist wieder geteilt zwischen Till Schweiger-Fans, also es sind zwei Leute, was denn?
Wenn wir weiter so machen mit Till Schweiger, also wenn die Presse so weitermacht, dann verlieren wir in Deutschland bald unseren einzig richtig großen Superstar. Also dann haut der ab.
Aber Till Schweiger ist
Quentin.
Der könnte jederzeit bei Quentin anrufen und er würde einen Film um Till Schweiger drum herum stricken, weil der so gut ist. Er ist auf eine Art so gut, Wahnsinn. Weißt du was? Ich habe das muss ich auch mal ganz kurz erzählen. Die ganzen geilen Details, die kriegst du ja alle gar nicht mit. Erstmal
erzähl
ist
mir mal, ich habe ja.
Also hast du mitbekommen, in Berlin in der U2 sagen ja Promis die Stationen an und so und die da Hallervorden sagt Mohrenstraße. Mohrenstraße und da haben sich alle aufgeregt, weil wenn Dieter Hallervorden Mohr sagt, dann klingt das rassistisch, so per se, wenn man daran denkt, dass er mal irgendwie in seinem mit Stacheligeln da, oder wie heißt das Kabarett, von dem man Blackfacing gemacht
Stachelschweine.
Hat. Stachelschweine, weiß ich nicht, die Beißratten, die Wiesel, ich weiß es nicht. Und jetzt gibt's eine Petition im Internet, die endgültig aufräumen möchte mit den Promi-Ansagen in der U2, weil, also ich meine, die Touristen finden es halt geil, aber für einen Tag nur und die ganzen Pendler, denen fallen halt die Ohren ab, wenn sie Frank Zander hören und Otto Walkes und so und irgendwie Barbara Schöneberger und wer da alles einspricht. Und jetzt gibt's eine Petition, endlich mal eine Petition, die um was Wichtiges geht. Was ist denn da im Hintergrund, Flugzeug?
Ja, hier ist gerade, die haben hier wird gerade wieder so ein
Kokain-Kartell hochgenommen. Ach du Scheiße, die Japaner kommen. Olli, oh nein, geh in den Keller.
Pearl Herbert, ja.
Pearl Herbert. Pearl Herbert. Was ist denn Pearl Herbert?
Das ist mein Opa, kennst du auch die Story? Mein Opa hat früher mit Perlen gehandelt auf dem Fischmarkt, Herbert Schulz, und dann kamen Amis vorbei und haben mir den Spitznamen Pearl Herbert gegeben.
Ah ja, interessant. Sehr interessant.
Warte mal ganz kurz. Aber ich wohne seit 10 Jahren in Berlin. Ne? Ich habe der Stadt wirklich viel gegeben. Ich habe mal die Neujahrsveranstaltung hier in der Volksbühne gemacht. Ich habe viele Konzerte gespielt. Ich bin auf der Straße ein Star zum Anfassen. Warum darf ich nicht eine U-Bahn-Station ansagen? Warum werde ich so nicht gefragt bei solchen Sachen? Warum dreht man mir, weil ich noch zu Norddeutsch rede? Was habe ich gemacht? Bin ich nicht zu oft in Berlin-Mitte rumgelaufen? Bin ich nicht zu hipstermäßig? Was? Wie kann die Stadt mich eigentlich langsam mal akzeptieren.
Du bist noch kein Volkskünstler, Olli. Das ist eine ganz andere Kategorie an Stars. Das ist Olli Otto Walkes, Didi Hallervorden, Barbara Schöneberger, mehr weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist eine ganz andere Kategorie.
Aber das sind doch alles keine Berliner. Schöneberger wohnt nicht in Berlin. Oder wohnt die in Berlin?
Weiß ich nicht genau.
Otto Walkes wohnt nicht in Berlin. Mhm. Und weißt du was? Und Didi Hallervorden hat gerade einen Film mit Till Schweiger gemacht. Und trotzdem darf er eine U-Bahn-Station ansagen. Warum darf ich gar nichts? Was habe ich falsch gemacht?
Nie darf ich irgendwas. Immer dürfen alle anderen was, aber ich darf nie was. Vielleicht, also liebe BVG, liebe Berliner Verkehrsgesellschaft, Verkehrsverbund, keine Ahnung, wie das heißt. Wenn Sie Olli Schulz eine große Freude machen möchten, dann schicken Sie ihm entweder Essen und Marmeladendöschen von Sarah Wiener zu, irgendwie, oder Laschprodukte, oder lassen Sie ihn mal endlich, das ist für die Leute auch schön, weil du hast so eine ganz sonore, tolle Sprecherstimme, die viele Leute die im Pendelverkehr bis zu 30 Mal in der Woche dieselbe Strecke fahren, sicherlich nicht abnerven wird nach 2 Stationen. Also das ist eine sehr, sehr gute Idee, dass du das machst, Olli.
Ich würde sogar U-Bahn fahren, also so einen Tag lang. Hier fährt er.
Und wenn ich die Station nicht ansprechen darf, dann fahre ich die U-Bahn einfach.
Oder mitfahren. Ich fahre ja keine U-Bahn mehr. Ich habe ja ein Trauma. Ne?
Warum denn?
Ich bin mal damals, als ich 14 Jahre alt war, mit einem Kumpel zusammen, mit Matthias hieß der, sind wir zusammen zum Schwimmen gefahren. In Hamburg war das noch. Und dann waren große, also größere Jugendliche, die haben uns mit Stinkbomben übergossen. In der U-Bahn. Und die haben Stinkbomben. Und dann sind wir mit voll, also stanken wie Eierscheiße. Und dann mussten wir U-Bahn fahren. Und alle haben sich von uns abgewandt und dachten, wir sind irgendwelche Freaks oder so. Und die Typen haben auch noch mit dem Finger auf uns gezeigt, die uns vor die Stinkbomben über den Kopf gegossen haben. Haben gesagt, guck mal hier, die stinken nach Scheiße. Und wir waren das dann, das war ganz erniedrigend. Das war eine voll lange Strecke. Ich musste bis Nina auf den Markt fahren. Von da hier, Lübecker Straße. Es sind 8 Stationen.
Je suis Olli. Je suis Olli. Je suis Olli, kann ich dazu nur sagen. Und ich muss ganz kurz einmal unterbrechen, weil wir sind schon wieder im Bereich der Zeit, dass hier unsere Luise ist die neue Susanne. Susanne Wünsch ist rausgeschmissen worden, weil sie war zu gut. Sie war überqualifiziert. Die ist jetzt ersetzt. Unsere Redakteurin heißt Luise.
Aber Luise hat doch früher, die war doch immer für Kaffeekochen zuständig.
So, und das hat sich jetzt nämlich geändert, weil Luise ist aufgestiegen innerhalb unserer Sendung in der Hierarchie, was viele ja gar nicht wissen. Wir zwei sind ja quasi nur die Spitze des Eisbergs. Unter uns eine öffentlich-rechtlich sattgefütterte, von ihren Gebührengeldern bezahlte, 80-köpfige Mannschaft, die streng hierarchisch geordnet ist. Und es geht wirklich los vom Fußnagelknipser, ganz unten, da fängt man, also noch unterhalb des, jemand, der dem Praktikanten, dem Assistenten vom Praktikanten die Fußnägel abknipsen muss. Und dann kann man sich langsam hocharbeiten. Wenn man an der Senseo-Maschine steht und die Pads oben reinlegen darf, also noch nicht den Knopf drücken, sondern nur die Pads oben reinlegen darf, ist man in der mittleren Führungsebene und dann ist man, Luise zum Beispiel, durfte auf den Knopf draufdrücken, wo dann der Kaffee rauskommt. Und die war quasi ein Vorabteilungsleiter. Und Susanne ist jetzt raus, die ist aufgestiegen, die ist jetzt, glaube ich, Intendantin beim Bayerischen Rundfunk oder irgendwie sowas. Aufgestiegen durch diese mördermäßige Qualifikation. Ist eine harte Schule, ist so ein bisschen wie Stanford oder sowas. Ist einfach so eine ganz knallharte Elite-Schule, die man durchläuft, aber am Ende ist man dann mega qualifiziert. Du kannst, wenn du hier 6 Jahre durchhältst, die Zähne zusammenbeißt, bei uns in der Sendung, dann kannst du quasi alles werden eigentlich, letztlich. Und Susanne ist jetzt Intendantin vom Bayerischen Rundfunk.
Wir müssen gleich mal quatschen, wir müssen jetzt ein bisschen Musik machen, liebe Hörer draußen.
Leider,
Und dann müssen wir mal darüber reden, gibt es überhaupt noch für uns beide als Radiomoderatoren Aufstiegsmöglichkeiten? Ne?
Ja, also jetzt beziehungsweise gibt es vielleicht Ausbildungsplätze, die uns interessieren und vielleicht auch mal, kann mir wirklich vorstellen, mich in Amerika beruflich nochmal ganz neu aufzustellen. Ich plane mich seit einiger Zeit Schauspieler zu werden, aber mehr dazu gleich nach Wetterverkehr und
hier
der
Hier ist erstmal und Randy Newman. Randy Newman kommt jetzt mit It's Lonely at the Top. Hier ist Amerika, hier ist Santa Monica. Nicht weit entfernt vom Venice Beach meldet sich Fancy Olli. Meine Haut ist braun gebrannt. Ich sehe aus wie so ein Perlhuhn, was zu lange in der Sonne rumgedockelt ist.
Oh, das ist ja schön. Hier.
Das ist schön. Ich habe ein Sixpack, also aus Fleisch. Ich habe ein schön fleischiges Sixpack, weil ich habe tagelang nur Burger gegessen. Ich bin ein bisschen aufgedunsen. Es geht mir aber ganz gut. Ich rauche nicht.
Nimmst du denn schnell zu, Olli? Das möchte ich mal ganz kurz eben fragen, weil du bist ja eigentlich.
Also in Amerika nimmst du einfach schnell zu. Ich habe wirklich alle Burgerketten durch. Willst du eigentlich wissen, welches momentan der wirklich beste Burger, welches die beste Burgerkette
in den USA ist? Gerne.
Und zwar der In-N-Out-Burger. Das hat mir auch neulich ein Mädchen geschrieben auf meiner Facebook-Seite und sie hatte recht. Es ist wirklich so, ich bin rumgefahren, es gibt Jack in the Box, es gibt Wendy's, es gibt Dennis, es gibt Burger King, McDonald's. Aber am meisten ist übrigens Jack in the Box vertreten, was ich nicht verstehe. Also jedenfalls hier in Kalifornien. Aber In-N-Out-Burger gibt es noch nicht so lange und die sind richtig gut, weil die haben eine kleine Karte. Da gibt es nur Cheeseburger, Hamburger, Pommes, Shakes und Limonade. Ansonsten gibt es nix. Und das ist nämlich auch eine Krankheit unserer Zeit. Deswegen gibt es so viele Menschen nicht gut, weil die sich einfach nicht mehr entscheiden können. Und die haben, wie nennen wir das nochmal, zurück zur Reduktion sind die gegangen. Reduktion ist, glaube ich, das Wort, oder?
Back to Reduction. Zurück zur Basis. Bei uns in Deutschland gibt es ja ein riesiges Burger King-Problem, ein riesiges Fastfood-Problem. Überhaupt McDonald's strauchelt so ein bisschen. Macht zum ersten Mal, ich glaube, nicht mehr so einen Mega-Umsatz wie früher. Und Burger King ist ja durch diese komische RTL-Nummer mit Team Wallraff sowieso völlig am Abkacken. Ich habe jetzt kürzlich, trieb mir wirklich die Tränen der Rührung in die Augen an unserem Burger King bei uns in Köln-Ehrenfeld, da wo unser Studio ist. Da gibt es auch einen Burger King am Gürtel. Also so heißt die Straße und da ist so ein riesiges Transparent von der Belegschaft der Burger King Filiale aufgehängt worden. Team Ehrenfeld freut sich darauf, sie kennenzulernen, so nach dem Motto, wir machen jetzt aus einer Franchise-Kette eines multinational operierenden Fastfood-Konzerns mal so eine Art Tante-Emma-Laden durch so ein bisschen
PR. Ja genau, so ein persönliches Down-to-Earth-Ding, ne?
Team Ehrenfeld besteht aber also eigentlich aus wöchentlich wechselnden Menschen, die auf Niedriglohnbasis angestellt sind, um da irgendwelche Patties durchs Feuer zu ziehen. Das ist quasi natürlich kein wirkliches Team, sonst geht natürlich oder und bloß der Chef, der Angst hat, dass ihm Umsatz vermiest wird. Ist aber trotzdem so ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, es tut mir so ein kleines bisschen leid. Also ein kleines bisschen finde ich das ungerecht, weil McDonald's letztlich genauso genauso.
Ja, das ist aber grundsätzlich alles scheiße. Und der In-N-Out-Burger, Jan, um dir das nochmal ganz kurz zu erzählen, ja, die machen, der ist wirklich, der schmeckt gut, da ist das Toast geröstet, du kannst da offen in die Küche sehen, du gehst da so vorbei, ist natürlich auch eine Kette. Die werben damit auch, dass die Pommes, die die haben, nicht eingefroren worden sind früher. Das sind frische Pommes. Und ich will jetzt auch gar keine Werbung für eine Burgerkette in Amerika geben, die es gar nicht hier gibt, aber es ist wirklich der beste Burger, den ich seit langem gegessen habe. Da machen die eine dicke Scheibe Zwiebel drauf und dann ist das noch so knusprig und ich bin wirklich Fan davon. Ich bin gestern Abend nochmal um halb, ich bin übrigens richtig verrückt, ich gehe jeden Abend wirklich kein Witz. Ich bin
man hat gerade fast gehört, dass du mit der Zunge noch so eine Zwiebel aus den Zähnen rausgeholt hast von gestern Abend.
Am nächsten Morgen hat man noch den Zwiebelgeschmack im Mund und ich bin gestern Abend tatsächlich nochmal um halb elf aufgestanden und habe mir noch einen Burger geholt, weil es ist kein Witz, ich gehe immer um Mitternacht bin ich im Bett, ich stehe hier jeden Morgen um sieben auf, ich bin der Erste, der hier morgens aufsteht. Die denken alle, der Deutsche, der Vorzeigedeutsche ist in Amerika. Er geht um 11 ins Bett und
so um 7 Uhr. Es ist aber die Zeitverschiebung. Wenn man als Deutscher nach Amerika reist, hat man erstmal eine Woche lang übersinnliche Fähigkeiten, weil man ist morgens um 5 hell wach, knallwach und der Tag ist ewig lang. Man steht so früh aus, wie man nie aufsteht. Ich war auch öfter schon mal da in der Sendung. Ich reise häufig nach New York, nach Amerika. Also nicht häufig, sondern einmal im Jahr versuche ich es einzurichten. So, also quasi leisure-mäßig, aber auch ein bisschen Arbeit und so andere Shows angucken und so. Und ich finde es war ganz toll, wenn man da wirklich morgens um 6 Uhr aufsteht. Es ist von wegen die Stadt, die niemals schläft. Es ist keiner auf der Straße, nicht mal die Taxifahrer.
Es ist niemand da, ne?
Und man läuft einfach da alleine durch die Gegend und guckt sich Amerika ganz alleine an. Der Deutsche mit den übersinnlichen Fähigkeiten läuft durch New York. Und ich habe da abends auch mal so einen Jeeper auf, ganz komisch, was in Berlin würden sie einen auslachen. Aber ich esse da in New York immer so diesen komischen Frozen-Joghurt mit irgendwelchen Früchten drauf. In Berlin würde ich es niemals machen, ich würde mir schäbig vorkommen. Aber da ist es eigentlich okay, weil es ist so ein bisschen 90er-mäßig, aber keiner kümmert sich. Und es ist auch nicht so, ist kein In-Food, sondern es ist total normal. Es ist wie Pommes bestellen oder sowas. Und in Berlin, wenn du mit Frozen-Joghurt rumläufst, dann wirst du zu Recht am Kotti verprügelt.
Aber weißt du, warum ich, ja, stimmt auch, es ist wirklich Frozen oder hier Bubblegum-Tea oder so gibt's hier gar nicht.
Bubblegum-Tea ist völlig out, das ist völlig out, das gibt's gar nicht
mehr. Ja, das ist völlig durch. Aber eine Sache muss ich auch sagen, Jan, ich renne hier so rum und mir fällt auf, die Leute sind, ich bin ja wirklich hierher gegangen wegen dem Wetter, weil ich keinen Bock hatte, in Deutschland noch diesen ganzen Winter durchzuziehen. Ich bin ja nicht jetzt so riesiger Amerika-Fan, ich denke, ich will hier irgendwie, es gibt auch nichts mehr, es ist mir auch aufgefallen. Früher, also als ich in den 90er Jahren bin ich öfter mal hier gewesen und da ist man, fand man das toll, neue Produkte. Aber inzwischen gibt es das alles auch bei uns und zwar auch in der gleichen Vielfalt und so. Man fährt nicht mehr hin, wenn man denkt, man kann hier irgendwas Geiles irgendwie, eine geile, also das ist weißt nicht
noch,
mehr
als,
so.
Als es den Unterschied zwischen PAL und NTSC gab und diese ganzen Cracks, die wirklich das heiße Zeug aus Amerika geguckt haben, hatten so einen NTSC-Videorekorder zu Hause, mit dem sie dann die amerikanischen Kassetten sich angucken konnten, in einem anderen Videostandard. Das gibt's ja heute auch nicht mehr. Das hat mit den DVDs noch so ein bisschen aktuell, aber eigentlich seit 10 Jahren oder sowas ist das quasi, gibt es eigentlich keine Grenzen mehr zwischen Amerika und Europa. Und ich frage mich sowieso, warum ist das eigentlich so immer noch so, dass in Amerika Filme erscheinen und die in Europa dann erst eine Woche später oder manchmal auch Monate später rauskommen. Birdman zum Beispiel läuft, glaube ich, seit Dezember in Amerika und erst seit Februar bei uns in Deutschland, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Warum? Da entgeht denen doch total Kohle, weil man einfach sich das irgendwie von einem Kumpel zustecken lässt, der schwarze CDs brennt oder so.
Keine Ahnung, wie das überhaupt noch funktioniert. Du kriegst ja auch alles im Internet relativ schnell runtergeladen, ne? Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, ne?
Ach Jan, Amerika, hast du eigentlich Better Call Saul gesehen? Da haben wir letzte Woche schon mal so ein kleines bisschen drüber geredet.
Ich warte, bis so 8 Folgen gelaufen sind oder 6 Folgen und dann schaue ich die am Stück. Das finde ich ja immer viel besser, als jetzt zu lange zu warten. Wie viele Folgen liefen denn jetzt? 2, 3, 4?
3. Diese Woche lief die 3. Folge und ich glaube, am Anfang habe ich noch gedacht, ach, mal gucken, ob das was wird. Aber es ist mittlerweile, bin ich mir ziemlich sicher, auch Leute, die Breaking Bad nicht gesehen haben, werden in die Serie reingezogen. Also Folge 3 ist echt richtig gut und ganz toller Cliffhanger und es wird wirklich immer besser. Das ist auch eine ganz geile Geschichte und eigentlich so was ein bisschen für so Typen für uns, die eigentlich so im Kern so ein kleines bisschen Loser-Typen sind eigentlich und bei denen es auch hätte ganz anders kommen können.
Okay, jetzt kommt mein heißer Scheiß hier noch aus Amerika. Welche Serie hier überall gerade abgefeiert wird, beziehungsweise die jetzt, glaube ich, anläuft dieses Wochenende? Bosch. Und Bosch heißt
das. Das ist mal kurz bei uns googeln, ist so eine Werkzeugmarke, muss man mal.
Ich weiß. Das ist ja, und das handelt von so einem Polizisten, der so innerlich völlig zerrissen ist. Soll so True Detective-mäßig sein, wird hier überall beworben, überall laufen Trailer, überall sind riesige Plakate.
Sag mal, True Detective, ganz kurz, fandst du True Detective gut oder fandst du das
super? Super.
Fandst du
super.
Gut? Ja.
Ja.
Ich kann leider Matthew McConaughey, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht
auch nachvoll, nicht, also
nicht, nicht erklären kann. Ich mag den nicht.
Überbewerteter Schauspieler, finde ich auch.
Als ich seine Oscar-Dankesrede letztes Jahr gesehen habe, ich gedacht, irgendwie ist das ein uncooler Typ. Also der war, alle anderen haben diese amerikanische Leichtigkeit und der hat es wirklich dead serious genommen. Und das hast du dann auf der Bühne gesehen, als er seine Rede gehalten hat, um sich zu bedanken für seinen Oscar letztes Jahr. Und das war irgendwie so echt schwer unsympathisch. Aber übrigens, da muss ich mal das ganz kurz eine moralische Frage an dich. Ich bin morgen Abend eingeladen gewesen bei einer Preisverleihung. Ich sollte morgen vom Medium Magazin den Preis Unterhaltungsjournalist des Jahres. Ich erzähle es jetzt wirklich nicht, um anzugehen, weil ich hab diese Veranstaltung absagen müssen. Zum einen, weil ich Geburtstag habe morgen.
Weil
ich sollte
da hingehen und den Preis empfangen können.
Ja, genau. Ja. Und ich war schon mal da und es war ein toller Abend und es war echt auch ganz toll, aber ich musste das absagen. Zum einen, weil ich Geburtstag habe morgen, aber der Hauptgrund war, ich muss Sachen vorbereiten für meine Sendung am Mittwoch, die am Mittwoch aufgezeichnet wird. Und ich habe es wirklich nicht hinbekommen. Und jetzt hab ich ein total schlechtes Gewissen, nicht zu einer Veranstaltung zu gehen, wo man mir quasi einen, das ist ja auch nett gemeint und sowas, wo man eine Auszeichnung entgegennehmen kann oder soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt.
Jan,
ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen tatsächlich. Also
Meryl Streep hat mal gesagt, die große Meryl Streep hat gesagt, die interessantesten Gäste auf einer Party sind die nicht erscheinen.
Also ja, einerseits, andererseits, ich bin ja dann doch irgendwie auf eine Art Volkskünstler, so ein bisschen wie Helene Fischer, nur halt noch mehr zum
Anfassen. Was ist das für ein Scheißpreis? Was gewinnst du da? Was bist du da?
Ich weiß nicht, Hottie of the Year oder sowas oder Man of the Moment. Ich weiß nicht ganz genau. Es ist irgendwie sowas wie das Glamour-Voting der heißesten Boys, aber es ist halt inhaltlich begründet. Und trotzdem, ich habe das irgendwie nicht so gerne, dann nicht hinzugehen. Es ging wirklich nicht. Ich habe es wirklich nicht hingekriegt. Es ist einfach nur mal leider so. Ist halt auch in Berlin und ich wohne in Köln und so. Das ist einfach schwierig so.
Ich wäre für dich hingegangen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich wäre hingegangen für dich.
Du hast doch die Möglichkeit. Du bist doch mittlerweile wieder da. Es kann aber sein, dass du gestorben bist, wenn wir das jetzt hier ausstrahlen. Also eventuell bist du jetzt mittlerweile pulverisiert, Asche über dem Atlantik. Oder du bist jetzt zu Hause. Dann geh doch morgen einfach für mich dahin, bitte.
Und wenn das jetzt wirklich passiert mit dem Flugzeugabstürzen, ne? Und wir machen noch unsere Witze, dann guckst du aber. Wenn ich mal nicht mehr bin, Jan.
Ganz kurz mal, damit deine Hinterbliebenen nichts mehr sagen können. Dürfen wir das denn trotzdem senden, wenn du jetzt mit dem Flugzeug abstürzt?
Sag mal,
wenn du das jetzt
darfst,
Ollis letzter Wille war, dass wir das senden. Deswegen, meine Damen und Herren, Olli Schulz ist nicht mehr unter uns. Ja. Was machen die bei Halligalli eigentlich morgen, wenn du nicht mehr da bist? Da müssen sie sich ja was einfallen lassen.
Mensch. Dann kommt der andere da, der auf Befehl kotzen kann. Wie heißt der nochmal? Dann hol den, wie heißt denn der nochmal? Der das immer kann, der kommt dann.
Ich weiß es nicht.
Der, der immer kotzen kann, wenn man. Evil Jared. Evil Jared kommt dann, macht dann wieder so.
Olli, wir müssen ein kleines bisschen Pause machen.
Und ja. Hallo Jan.
Ja, warte Olli, ganz kurz. Bleib mal dran, Olli,
Ich hab ein bisschen spastische Bronchitis. Das haben viele Leute, können sich das denken, weil sie denken, ich bin Spasti. Kann man ruhig mal sagen, krieg ich oft an den Kopf geworfen. Ich habe aber spastische Bronchitis, seit ich 7 Jahre alt bin. Ich muss mal kurz ich hätte fast Mucosolvan gesagt. Es ist aber Salbutamol CT Doseraerosol. Wenn man 2 Stöße nimmt, ist man gedanklich quasi im Himmel. Das ist wirklich meine Droge, ist vom Arzt verschrieben. Moment.
Ach, das habe ich auch, das Zeug. Das habe ich auch.
Das macht schön die Atemwege frei. Das ist wirklich gut. Das mache ich aber nicht oft. Vielleicht alle 2, 3 Monate
beide,
mal.
Wir sind, weißt du was, Jan? Wir sind beide schon so körperlich runtergerockt. Meinst du, wir beide werden überhaupt alt? Wirklich? Meinst du, wir werden alte Typen?
Also zusammen werden wir bestimmt 80 Jahre alt. Aber das heißt, in den nächsten sechs Jahren ist Schluss für einen von uns. Einer muss gehen. Ich glaube ja, dass mein Körper diese ganzen ungesunden Substanzen, die ich so zu mir nehme und die ich in mich reinschütte, also jetzt keine Drogen, sondern andere, so Essen und so, das hält sich alles. Ich denke mal so wie bei Montgomery Burns bei den Simpsons, da gab es mal irgendwie so eine Folge, das war ein sehr schönes Bild, dass so viele Giftstoffe und Krankheiten in ihm gegeneinander kämpfen, das ist quasi so ein bisschen so Balance, so ein bisschen wie die Rebellen in der Ostukraine gegen die Regierungstruppen. Ist so ein bisschen Balance of Power, es geht mal vor, mal zurück, aber der Körper ist so intern mit sich selber beschäftigt, dass er gar keine Zeit hat zu sterben. Und deswegen wird das hoffentlich bei mir auch so sein.
Wie bei Lemmy vom Motorhead.
Bei Lemmy vom Motorhead. Ja, wobei der hat ja Warzen ohne Ende im Gesicht.
Ja, aber hast du die Biografie gelesen von dem?
Da, nee.
Hat er nämlich gesagt, er ist mal auch nach Kanada und wollte das machen, wo in Kanada kann man das wohl machen, was Keith Richards immer macht, und zwar sein Blut auswechseln lassen. Und zwar sauberes Blut in seinen Körper. Und da hat der Arzt gesagt, das können wir nicht machen bei Ihnen, Sie sind toxisch. Wenn Sie sauberes Blut kriegen, dann sind Sie tot. Das kann Ihr Körper nicht mehr vertragen, sauberes Blut. Und dann hat der Arzt ihn davon abgeraten und hat gesagt, nein, Sie müssen Ihr altes, vergammeltes, durchgefeiertes mit irgendwie Speed, Heroin
Partyblut.
Und allem anderen.
Partyblut.
Ihr Partyblut behalten. Das ist so sagt es die Legende.
Sag mal, kann man nicht in Berlin mal so einen Partyblutspendedienst ein? Also in Berlin gibt es ja auch viele Ketanauten, die durch die Gegend eiern und auch so Partyblut in sich haben. Da könnte man so eine Partyblutbank machen. Mit so Blut, mit so verschiedenen Geschmacksrichtungen. Irgendwie THC-Blut, Alkoholblut, dass man einfach so ein bisschen Fun bei der Bluttransfusion hat.
Jetzt musst du mir mal helfen.
Hä?
Ketamin, auch so, da merkt man auch, dass man kein junger Hipster mehr ist. Das habe ich so oft gehört. Wie nimmt man Ketamin? Was bewirkt es? Kannst du mir das mal kurz erklären? Ich habe wirklich null Ahnung. Was macht Ketamin? Was macht das?
Ketamin ist, mir hat das ein Kollege erzählt, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass er sowas weiß. Ich darf den Namen jetzt nicht nennen. Obwohl, klar, das haben wir in der Sendung immer erzählt. Klaas hat mir das erzählt. Aber Klaas weiß ich, glaube ich, auch nur aus Erzählungen. Das ist wohl eine Pferdedroge.
Klaas ist der große Ketamin-Experte.
Nee, Klaas ist ja, der ist ja Mr. Detox-Boy. Der ist ja sowas von runter. Klaas ist wirklich, der ist noch schlimmer als Fachin Urlaub. Klaas ist straight edge. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. War aber auch immer schon so. Ist egal.
Ja,
aber
der hat auf jeden Fall
erzählt, er hätte wohl jemanden mal kennengelernt, der irgendwie, da torkelt in Friedrichshain über den Weg gelaufen wäre und ein Selfie mit ihm machen wollte. Und er hat ihm das erklärt, dass es eine Pferdedroge ist, die eigentlich für Pferde benutzt wird, um damit Pferde einen hochbekommen oder irgendwie oder eingeschläfert werden. Und das muss man mit einem Betäubungsgewehr sich in die Nase reinschießen. Ansonsten wirkt das nicht. Das kann man, glaube ich, sowohl mit einer Suppenkelle kann man das. Oh, ach, apropos. Ich habe jetzt eine Band in der Sendung, ne? Also Dende und Band. Und das sind ja Musiker.
Ist
also
der richtige, jetzt in jeder Sendung? Ist Dende in jeder Sendung dabei?
In jeder Sendung. Und das ist wirklich ganz toll. Das macht was mit einer Sendung, wenn da ein Musiker ist. Wir sollten uns auch mal hier einen Musiker einladen in der Sendung. Ich würd gerne mal mit einem Musiker in der Sendung hier. Also mit einem echten Musiker. Kennst du einen, Olli? Du würdest doch. Ich meine, woher sollst du einen kennen, ne? Andererseits.
Ach, immer diese Gemeinheiten, Jan. Gemeinheiten.
Nein, aber auf jeden Fall haben
die... Aber warum hast du denn... Aber es ist auch schön, dass du so eine 90er-Legende wie Dende mal nochmal aufgekramt hast. Also, ich meine, die kennen doch die meisten gar nicht mehr.
Du, das ist aber scheißegal, unsere Sendung gucken eh 0,4% aller Menschen. Mich kennt auch keiner. Und da hole ich mir wenigstens lieber einen rein, den ich richtig gut finde. Und wo ich eigentlich... Selbst bei einer Platte, die man nicht so gut war, immer gedacht habe, ist ein guter und es ist einfach auch ein guter. Und die Jungs sind auch echt nett.
Und sag mal, erzähl mal ganz kurz von Dendemann. Was singt er denn da? Ich bin ja gerade in den USA, ich habe die Sendung noch nicht gesehen. Singt er immer das gleiche Lied? Gibt es einen Titel?
Nein, also singt das... Olli, ich möchte nicht, dass wir meine Fernsehsendung in dieser
Radio. Das würde mich aber immer persönlich interessieren und wir reden doch hier immer persönlichen Scheiß und tu mal nicht so.
Nee, ich möchte das jetzt hier nicht auswalzen. Es hat hier nämlich nichts verloren. Ich wollte dir eigentlich eine andere Anekdote erzählen, weil die Mucker-Legenden, die es da so gibt, über gewisse Künstler, deren Namen ich jetzt nicht nennen, aber die aus dem großen Bereich des deutscher Singer-Songwriter der alten Schule, sag ich mal so. Da habe ich den Satz gehört diese Woche. Da ging im Tourbus die Kelle hinten rum. Da hat quasi mit einer Suppenkelle hat man sich die Drogen im hinteren Bereich des Tourbusses aufgekocht. Bei jemandem, wo man denkt, verdammt nochmal, den findet doch meine Mutter gut. Der hat doch Abitur, warum macht er denn sowas? Also zu den wilden Zeiten. Also es gibt wirklich Drogengeschichten von Musikern, wo man gedacht hat, verdammt nochmal, das hätte ich ja nie gedacht. Und die zweite große Musikergeschichte diese Woche, das hast du auch nicht mitbekommen, Herbert Grönemeyer hat einen kleinen Rechtsstreit am Laufen mit der Bild-Zeitung, weil die irgendwelche Filme von ihm veröffentlicht haben, wie er irgendeinen Paparazzi mit einem Regenschirm oder mit einer Plastiktüte am Flughafen in Köln einen übergebraten hat. So, und das
fand ich gut, dass er das gemacht hat.
Fand ich auch total gut. Und ist auch genau richtig. Aber dann hat daraufhin der Chefredakteur der Bild-Zeitung, wie heißt er noch?
Kaishi
Diekmann, der auch schon öfter mal Thema in dieser Sendung war, hat aus Versehen für 5 Stunden lang hat so ein Schreiben vom Anwalt abfotografiert und quasi über seinen Twitter-Account, ich meine, der hat jetzt nicht so viele Follower. Ich meine, man kann auch nicht von ihm erwarten, dass er sich mit Twitter auskennt, aber der hat die Privatadresse von Herbert Grönemeyer über seinen Account veröffentlicht. Und da kam ein Schreiben zurück von Dr. Christian Scherz, dem Anwalt von Herbert Grönemeyer, was ich gleich in der nächsten Stunde mal vorlesen möchte, weil so klingt es nämlich, wenn Juristen richtig sauer sind. Wenn Juristen richtig aufpassen müssen, dass sie nicht irgendeine Beleidigung, wie eine richtig schlimme Beleidigung schreiben, so ganz kurz.
Und kriegt er jetzt Ärger, Kaishi?
Das weiß ich gar nicht. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es richtig Ärger gibt. Es wird, glaube ich, richtig teuer. Und das ist auch, muss man mal wirklich sagen, ich kann es mir nicht anders erklären, als dass es wirklich aus purer Dummheit passiert ist. Er hat es einfach nicht gesehen. Alles andere macht keinen Sinn.
Und als er das Anwaltsschreiben gelesen hat, sind ihm vor Schreck bestimmt die Lederarmbänder runtergefallen. Der trägt doch immer so Lederarmbänder, habe ich auf dem Foto gesehen.
Kaishi hat Lederarmbänder, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, seit er in Silicon Valley war und sich neue Impulse gesucht hat für die Bildzeitung.
Ach so, heißt die immer noch Bildzeitung? Heißt die nicht mittlerweile Bildbass oder Bassbild? Das ist ja mittlerweile, die haben ja so eine tolle Idee. Die haben die machen das jetzt personalisiert und man kann da auch die Artikel hinterher bewerten. Nach gefällt mir, ich weine. Und ganz toll ist auch, dass sie mittlerweile bei Bild.de jetzt so Reporter ins Feld schicken. Und unvergessen eigentlich Paul Ronsheimer. Ich habe mittlerweile für mich selber auch schon so eine interne Paul-Ronsheimer-Skala. Das ist quasi die Boulevardtauglichkeit. Paul Ronsheimer ist der einzige Mann, der quasi dumm genug ist, von der Bildzeitung mit einem Economy-Class-Ticket irgendwo in den Krisenherd auf der Welt geschickt zu werden. Der liegt quasi in der Ostukraine im Schützengraben, hält irgendwie bei ISIS den Kopf hin und stellt dabei irgendwie ein paar Fragen. Das ist, also Paul Ronsheimer ist wirklich überall wahrscheinlich kinderlos, Ende 20 und einfach will mal was erleben für sein Geld. Und aber mehr dazu, was die Paul Ronsheimer-Skala ist und was, wie auch Sie mit der Paul Ronsheimer-Skala Ihr Leben verbessern können und was der Anwalt von Herbert Grönemeyer an den Bild-Chefredakteur geschrieben hat. Das alles gibt's gleich in der nächsten Stunde bei Sanft und Sorgfältig. Freuen Sie sich drauf.
Ich finde das so gut, Jan. Danke, dass du ein bisschen Content hast. Ich habe nämlich 2 Wochen jetzt nicht ins Internet geguckt. Ich weiß gerade gar nichts.
Ist nicht so schlimm.
Weißt du was, Jan? Und ich muss dir eine Sache sagen, du bist ein Spitzenkollege. Wenn du mal wieder im Ausland Sexurlaub machst, ne, dann will ich den Content hier irgendwie herstellen. Wirklich.
Ja, wenn Sie
so, hier ist Malibu, Olli.
Und wenn Sie Lust haben, mit mir Geschlechtsverkehr auszuüben, ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich habe wirklich einiger Zeit.
Es gibt keine Groupies für Radiomoderatoren, Jan.
Leider nicht. Da muss man schon eine eigene Fernsehsendung für haben. Und selbst da kann ich dir aus Kollegenerzählungen verraten, wird's Groupie-mäßig, ist es eher traurig. Es ist eher traurig. Tschüssi, bis gleich.
Bis gleich.
Welcome back. Sanft und sorgfältig mit Malibu Olli und Santa Monica Böhmi. Heute am Tag, ja, kann ich ruhig mal sagen, ich bin heute, Bescheidenheit ist heute nicht meine große Stärke. Ich meine, wann ist sie's? Aber heute erst recht nicht. Morgen werde ich endlich 34 Jahre alt. Das heißt, ich darf ab morgen völlig legal 18-Jährige gut finden und dabei von Leuten schief angeguckt werden. Ab morgen bin ich ein creepy Typ, wenn ich 18-Jährige heiß finde. Ist einfach nur mal so. Es ist nun mal so. Morgen ist ein alter Mann.
34 Jahre, das wird man dann auch, das wird ein super Jahr für dich. 34, wie habe ich letztes Mal schon gesagt, 34 ist einfach mega, das ist einfach echt gut. Da macht man eine gute, viele kreative Sachen und du wirst eine gute Zeit haben. Das wird das eines deiner kreativsten und besten Jahre. Und du wirst sexuell nochmal richtig, weil der Körper merkt, lange kann er diese Potenz nicht mehr halten. Du wirst nochmal richtig ab, da wird nochmal richtig was abgeschossen. Trommelfeuer aus der Sackkanone, wirklich, bei dir geht's nochmal richtig rund jetzt.
Ja, willkommen bei Sanft und Sorgfältig, auch wenn Sie gerade wieder das Stück Herrentorte im Mund haben. Hier ist noch ein bisschen Sahne zur Herrentorte von Olli und Janni am Sonntagnachmittag. Ganz kurz nochmal eben, Olli, wo du das gerade sagst. Stichwort Familienplanung. Ich würde ja von mir aus behaupten, meine Familienplanung ist eigentlich weitestgehend abgeschlossen. Wird sonst auch zu teuer für mich. Du weißt ja, was das bedeutet, wenn man ein Kind hat und dann einfach abhaut. Dann ist einfach, kommen viele Rechnungen hinterher, auch über einen Anwalt und so. Ist sehr unschön. Ich bin, würde behaupten von mir, ich möchte nicht mehr mich mehr weiter fortpflanzen, als ich es ohnehin schon getan habe. Was macht man denn da? Kann ich jetzt...
Also Sterilisation...
Also ist das wirklich ein Thema für dich? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Nö, weil ich aber auch nicht so groß... Also ich habe mir vorgenommen, ich habe jetzt noch 3-4 Jahre, wo das noch in Erwägung gezogen wird, vielleicht noch mehrere Kinder zu machen. Aber wenn das nicht passiert, ist das auch okay. Aber danach würde ich das auch, das Kapitel abschließen, weil ich möchte einfach nicht mit 60 irgendwie einen Dreijährigen durch die Gegend ziehen oder sowas. Ich finde das...
Also wenn du so eine geile 90-jährige Freundin aufgabelst, weil in deinem Spätwerk, weil du noch so ein geiles, sentimentales Akustikalbum machst und auf einmal die ganzen 19-Jährigen bei dir vor der Tür stehen und sagen, ey Olli, deine Musik ja, total.
Nee, ja? Die 19-Jährigen wollen ja gar keine Kinder haben. Die sind ja alle karriereorientiert. Die wollen ja erst Kinder haben, wenn sie 39 sind. Das machen ja Karrieremänner und Karrierefrauen gerne so auf den letzten Zügen dann, um zu sagen, so erstmal will ich leben und dann will ich Kinder haben. So, ne?
Natürlich Quatsch ist, weil man lebt erst, wenn man Kinder hat. Man wird auch erst älter, wenn man Kinder hat. Das alles andere ist, dann bleibt einfach immer so.
Ein Freund von mir, der hat mit 32 Jahren 4 Kinder gehabt. Ich meine, wie krass ist das eigentlich? Da hast du dich, wenn du 4 Kinder mit 32 schon hast, dann du hast noch nicht mal Zeit, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, weißt noch nicht mal, wer du bist und ziehst deine Kinder groß. Aber vielleicht ist es auch besser, wenn du das einfach machst, weil dann hast du wenigstens eine Aufgabe im Leben. Da hast du wenigstens was zu tun. Das ist genau wie die Nachkriegsgeneration. Die mussten ihre Familien durchbringen. Heutzutage lebt man so hin und dann will man hier nochmal freelancen und da und weiß eigentlich gar nicht und ist trotzdem unglücklich im Leben. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn du einfach Kinder machst und einfach dich auf Sachen konzentrierst, wenn du eine Familie hast und die durchbringen willst. Ich glaube, das ist der bessere Weg teilweise, als diese ganzen Slacker siehst, die einfach sowieso nichts Sinnvolles machen und sagen, ich will erstmal Karriere machen und durch 3-4 verschiedene Medienredaktionen geschickt werden und dann irgendwann sagen, jetzt wird's Zeit fürs Kind. Warum nicht einfach sich um eine Familie kümmern? Ich finde, das ist eine legitime Sache.
Ja, und warum nicht einfach mit einem Partner, mit dem man nicht so hundertprozentig zufrieden ist? Machen wir uns mal nichts vor, Geschlechtsverkehr geht relativ schnell und da hast du halt nach 9 Monaten die Blagen ein Leben lang an der Backe. Und warum nicht einfach mit einem Partner? Weil es ist ja eh so, wenn man Kinder bekommen hat, wenn man sich irgendwie ganz tief in die Augen schaut, eine Frau, mit der man 3-4 Kinder hat oder sowas. Oder auch, sag mal, mehrere Frauen, mit denen man verschiedene Arten und Anzahlen von Kindern hat. Man schaut sich in die Augen und man sagt dann irgendwann, verdammt nochmal, wir haben es doch jetzt gepackt, wir haben uns fortgepflanzt. So letztlich, also zusammenbleiben müssen wir jetzt ja eigentlich nicht mehr, sondern man kann ja jetzt ab sofort so ein bisschen Gleitzeit ins Alter machen. Einfach so ein bisschen entspannt mit Rotweinchen schön irgendwie sich durch irgendwie Kunsthistorikerin-Milieu so ein bisschen durchlabern und einfach ein bisschen rumprobieren. Das geht ja auch. Man hat ja quasi seinen evolutionären Beitrag bereits geleistet. Ab da wird quasi geswingt.
Oder nicht? Swing, genau. Jan, ich will eine Sache noch kurz, ich weiß, du willst das für den Grönemeyer vorlesen. Ich bin ja aber gerade in den USA. Eine Sache beschäftigt mich jetzt hier auch noch. Weißt du, was ich halt gesehen habe? Wahnsinnig viele Leute mit hier, also was einfach nur mal up to date ist und auch in Deutschland, ist dieses Gesichtsoperation. Wenn du 50, 60 bist, dir nochmal das Gesicht so liften zu lassen und du denkst dann von dir, du siehst aus wieder wie 30. Warum glauben die Menschen das eigentlich? Warum hat noch keiner offen darüber mal geredet, gesagt, ey, du siehst einfach, wenn du mit 55 dir das Gesicht so liftest, du siehst nicht mehr jünger aus, du siehst aus, als wenn du eine Puppe bist, eine Wachsfigur. Warum kann man nicht einfach akzeptieren, ey, ich bin jetzt 60 oder 55, es ist over mit geil aussehen und ich versuche jetzt ein bisschen meinen Charakter noch ein bisschen zu stärken oder so oder ein bisschen was zu lesen. Und vor allem, man ist ja auch so, man kennt ja selber auch vielleicht, also man hat ja schon Leute gesehen und dann dieses Verlogene, oh, wie siehst du wieder gut heute aus und kaum ist die Person weg, Alter, hast du gesehen, wie die sich die Haut hinter den Kopf oder wie der sich hier irgendwie oben die Stirn hat. Warum kann man nicht offen einfach mal sagen, ey, Leute, lass das einfach mal. Du siehst nicht jünger aus, du siehst einfach nur komisch aus. Du siehst aus, als wenn du
geliftet bist. Einfach ein 55-jähriger gelifteter
Typ. Du siehst einfach geliftet aus. Du siehst nicht mehr aus, wie du mal aussahst, sondern du siehst einfach geliftet aus.
Ganz ehrlich, es gibt niemanden, bei dem man es nicht sieht. Ich habe noch nie, also na gut, gut gemachte Schönheitsoperationen siehst du nicht. Das ist ja immer so diese Legende. Aber ich behaupte, ich sehe es eigentlich bei allen. Also ich habe einen totalen Blick für Toupets sowieso. Das ist ja easy. Mhm. Also weißt du.
Oder Männer, die sich die Haare färben.
Ja, Männer, die wie das sein kann. Oder Männer, die sich, das habe ich kürzlich auf so einer Medienveranstaltung, irgendein Mediaagentur-Chef kommt mir da entgegen und ich konnte quasi meine Augen nicht von seinen Haaren nehmen, weil der hat sich quasi die lichten Stellen einfach mit so einem dunklen Edding nachgemalt. Der hat quasi einfach die Glatze angemalt.
Das sieht aus, als wenn die sich mit Edding die Haare färben. Also ich meine, man muss doch mal offen dann sagen, hey, weißt du was, du hast jetzt graue Haare, ist doch völlig in Ordnung. Besser noch, als wenn du auf einmal so einen schwarzen Pelz mit 60 auf dem Kopf hast und jeder sieht es und jeder redet darüber. Und ich rede jetzt auch nicht davon, wenn du halt irgendwie eine riesige Nase, also irgendwas, dann ist es okay, wenn man sich operieren lässt, wenn man was an sich machen lässt. Ich rede einfach davon, dieses Aufblähen des Gesichtes und du siehst aus wie so eine wie eine Plastikpuppe. Entschuldigung, wenn ich das mal sage so hart. Also du siehst einfach scheiße aus. Du siehst
einfach Olli, wir müssen ganz kurz, gleich verspreche ich, lese ich das Anwaltsschreiben vom Anwalt von Herbert Grönemeyer an den Chefredakteur der Bildzeitung vor, damit sie mal wissen, was passiert, wenn sie ein Anwaltsschreiben bekommen, bei dem es wirklich ernst ist, dass sie das unterscheiden können von so normalen Abmahnschreiben, die man ja regelmäßig bekommt, wenn man. Also das ist wirklich der große Unterschied. Ich lese es gleich mal vor. Hm?
Was? Jan, wolltest du noch? Ja. Ich hab Bock auf dich.
Ich habe auch richtig Bock auf dich. Darf ich den Küsschen geben, digital hier über die Leitung? Komm mal hier.
Mama, gib mir America-Kuss.
Ein American Kiss, wie geht das denn?
Die küssen hier, beim ersten Date, die amerikanischen Mädchen küssen beim ersten Date nicht mehr auf Zunge. Die sind nur zurückgeblieben hier. Komm, mach mal ein bisschen Musik.
Bis gleich.
Hier ist America.
Hey, America. Hallo, Malibu, Olli. Hier ist Santa Monica Böhmi. Du, jetzt lese ich ihn endlich vor. Den Brief, den der Anwalt von Herbert Grönemeyer an den Chefredakteur der Bildzeitung geschrieben hat, weil der über seinen Twitter-Account die Privatadresse von Herbert Grönemeyer in London veröffentlicht hat. Das ist wirklich passiert.
Wie bist du an den Brief gekommen?
Da hat mir Herbert Grönemeyer zugefaxt an meine Privatadresse. So, pass auf. Er schreibt, Grönemeyer gegen Diekmann, Unterlassung. Sehr geehrter Herr Diekmann, schreibt Dr. Christian Scherz, Wie Sie wissen, vertrete ich Herbert Grönemeyer in seinen presserechtlichen Angelegenheiten. Die entsprechende Bevollmächtigung wird auch in diesem Fall anwaltlich versichert. Sie twittern aktuell die Privatanschrift von Herrn Grönemeyer. Ich fordere Sie auf, mir bis heute, 17. Februar 2015, 11 Uhr, zu erklären, dass Sie das unterlassen. Nach Fristablauf werden wir Verfügungsantrag stellen. Mit freundlichen Grüßen, Professor Dr. Christian Scherz. Das ist schnell geschrieben, in Wut geschrieben. Und also man muss dazu zeitlich wissen, Kai Diekmann hat, glaube ich, um 6.49 Uhr, also irgendwie morgens aufgewacht ist in seinem goldenen Bett, hat es direkt losgetwittert, noch so halb mit einem Auge noch mit Sandmännchen drin und so. Und dann blieb das, glaube ich, online bis 10 Uhr und dann kam dieses Schreiben rein. Und da merkst du, wenn du so ein Anschreiben bekommst, mit so 4 Zeilen von einem Anwalt, dann weißt du, es ist wirklich richtig ernst. Und ich tippe mal, das wird richtig teuer. Ich bin mal gespannt, also würde mich wahnsinnig freuen, wenn mich irgendjemand informieren könnte, was er denn bezahlen muss. Beziehungsweise, das ist ja, glaube ich, sogar fast... Das ist schon fast im Bereich der Strafbarkeit.
Das Problem ist einfach, dass Kai Diekmann wahrscheinlich versuchen wird, das mit irgendeiner Ironiekeule jetzt auch so zu verbreiten. Haha, ich Dummerchen. Weil, weißt du was, so eine Flachpfeifen wie Kai Diekmann haben inzwischen auch Ironie und Selbstverarschung kennengelernt. Das, was wir alle seit 15 Jahren machen, haben die jetzt auch mal gecheckt und wird jetzt auch mit so einem Stilmittel versuchen, das irgendwie zu entkräften und sagen, haha, mein Gott, jetzt habe ich aber richtig Ärger. Das Problem ist wirklich, und da sind wir wieder bei Max Gold. Eigentlich komplett ignorieren. Aber, ja. Oh Scheiße, jetzt habe ich mir gerade, oh, den Eimer Wasser. Das ist die Strafe, das wäre Geist von Kai Diekmann. Ich habe mir gerade, oh, ich muss mal kurz das Teddy, warte mal ganz kurz, Jan, ich habe hier alles mit Wasser vollgegossen. Ist kein Witz. Ich muss mal jemanden holen. Machen wir doch immer weiter. Hallo?
Ja, meine Damen und Herren, das passiert, wenn man Getränke mit in ein Hörfunkstudio nimmt. Ich meine,
Kai Diekmann zu lästern, die Taste.
Was kommt davon?
Das ist der Geist von Kai Diekmann.
Ich muss mich ganz kurz entschuldigen bei den lieben ARD-Kollegen in Los Angeles. Olli Schulz ist kein professioneller Radiomoderator. Profis hätten gewusst, keine Getränke am Pult.
Wolfgang,
ich muss mich entschuldigen. Olli ist ein Mündel von mir. Ich bin Ollis Vormund. Das tut mir total leid, dass Olli kommt. Hol mal die Dollarscheine aus der Tasche und wisch das damit auf, Olli. Das gibt's ja wohl nicht.
Hier ist übrigens auch noch, wie heißt du nochmal? Christine ist hier auch noch. Jetzt ist ja ganze amerikanische ARD.
Christine, bist du nicht, seid ihr eigentlich bei der Oscarverleihung heute, Christine, wir sind am Sonntag. Seid ihr heute bei der Oscarverleihung eigentlich? Ist doch euer Thema, oder?
Ja, am Sonntag, genau. Der Wolfgang geht da hin.
Was tippst du denn? Gewinnt Birdman?
Ich glaube nicht.
Nee,
Wolfgang, Boyhood. Was meinst du, wer gewinnt?
Ich könnte mir vorstellen, dass Birdman gewinnt, weil es ein Film ist über Kino und über Schauspieler. Und von daher sowas. Genau, ich hab ganz geheime Infos. Nein. Insofern könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es funktioniert.
Wolfgang, kennen wir uns eigentlich? Haben wir uns schon mal. Haben wir
zu den Stars?
Moment, jetzt stell dir mir gerade beide Fragen.
Also Moment, ganz kurz, lass mich mal. Erstmal kennen wir uns. Haben wir uns schon mal gesehen eigentlich?
Das kann gut sein. Also ich mache hier häufiger Beiträge über Hollywood, über Silicon Valley und ähnliches, was man halt als Corey aus Los Angeles so berichtet.
Aber du bist immer in Los Angeles, du bist keiner, der jetzt von der ARD dahin geschickt wurde, sondern du bist immer da.
Doch. Ich komme eigentlich aus Deutschland.
Von welchem Sender?
Von welchem Sender kommst du denn? Vom SWR eigentlich. Wobei das Studio dem HR gehört. Das wäre übrigens auch das Eigentum, was ihr kaputt gemacht hättet, aber es ist nichts kaputt gegangen. Alle
Hessische Rundfunk, ach, die haben doch genug Geld. Das gibt's ja nicht.
Die leben hier wie die Maden Speck von unserem Steuergeld.
Das sind Gebührengelder.
Ja, genau. Das sind doch jetzt Rundfunkbeiträge, oder?
So, und jetzt Olli, jetzt stell mal deine Frage. Olli Wolfgang ist Oscar-Experte. Heute ist Oscar.
Ja, ich wollte wissen, Wolfgang, triffst du auch Stars da? Also wirklich die Großen? Gibst du immer so Interviews da mit jemandem?
Also ich sitze im Interview-Room. Das ist so eine Art kleiner abgeschlossener Raum hinter der Bühne. Und da werden die Gewinner dann nachher uns vorgeführt. Da sitzen also so 50, 60 Journalisten aus aller Welt. Und dann darf man so kleine Kärtchen hochhalten mit einer Nummer. Und wenn die aufgerufen wird, dann darf ich eine Frage stellen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja. Zumindest wenn Wenders gewinnt oder so, würde ich das gerne tun.
Ist Wenders denn nominiert?
Der ist nominiert, ja, für den Dokumentarfilm, den er gedreht hat. Also von daher.
Ach, ich drücke ihm die Daumen.
Gut, ja. Alles klar. Ich gebe jetzt wieder das Mikro und auch den...
Ist es denn schlimm? Was hast du jetzt gerade gemacht, Olli? Du hast Wasser verschüttet auf die Tastatur, oder was?
Alter, ich habe die haben mir hier einen Riesenbecher Wasser hingestellt. Und dann war ich da gerade bei dieses Pamphlet...
Sind die schuld, oder was?
Nein, ich bin schuld, Mann. Ich habe das hier alles umgegossen. Und jetzt haben die hier mir gerade geholfen, das alles zu trocknen. Und Wolfgang und Susanne.
Christine. Sorry. Susanne ist.
Christine, es tut mir leid. Christine, mein Leben ist ein Rausch. So viele Namen immer. Also, wir haben hier alles gerade einmal durchgefeudelt. Wirklich.
Man muss mal ganz kurz sagen, weil viele Leute jetzt misstrauisch werden, ist Olli wirklich in Los Angeles, in Malibu? Das ist, weil letzte Woche war die Sprachqualität sehr schlecht, weil wir jetzt haben wir eine andere Leitung, deswegen sind wir in besserer Qualität. Aber das ist, du bist immer noch in Malibu, wir haben immer noch eine unerträgliche Verzögerung. Also es ist so, als würde ich mit dir auf dem Mond telefonieren. Es ist ein bisschen anstrengend.
So ist es, ja.
Ja, aber, ist
aber auf alle Fälle sind wir von Kai Diekmann weggekommen, ganz gut. Und hier ist wirklich jetzt gerade, sag mal, würdest du, wenn du so ein Anwaltsschreiben kriegst, ne? Von so einem, würdest du dir die Muffe gehen? Könnte einen das ruinieren?
Ja, ruinieren? Das kann, nein, natürlich nicht. Also das kannst natürlich einen nicht ruinieren. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass ich meine, so viele Klopper kann er sich jetzt nicht mehr leisten da im Springer Verlag. Irgendwann merkt auch Matthias Döpfner, dass er da vielleicht nicht die allerhellste Birne am Baum damit beauftragt hat, das Internet zu revolutionieren. Ist ja einfach mal so. Also muss man mal wirklich jetzt mal ohne, also bei aller Bescheidenheit mal sagen und in aller Demut ja auch. Also da sind schon Sachen aus ihm rausgekommen bei Twitter, wo man sich nicht so ganz sicher ist, ob es nicht vielleicht schlauer wäre, wenn er mal mit Print ein bisschen weitermacht, ob das nicht vielleicht ein bisschen schlauer wäre und das nicht. Paul Ronsheimer zum Beispiel, die Paul Ronsheimer Skala. Nochmal ganz kurz, die Paul Ronsheimer Skala ist eine Skala von 0 bis 1. Und die benutze ich in meinem Leben eigentlich, um die Boulevardtauglichkeit von Krisenherden und Konflikten überall auf der Welt zu überprüfen. Ist ein Konflikt so geil und so, gibt so viele geile Bilder her von, keine Ahnung, Explosionen oder besoffenen Rebellenführern oder auch gerne mal Toten oder fliegenden, umherfliegenden Kugeln, dann wird Paul Ronsheimer hingeschickt, dann hat der Konflikt auf der Paul Ronsheimer Skala eine 1. Wenn das nicht so viel hergibt, weil man schlecht Fotos machen kann, ohne dass man kaputtgeschossen wird, oder wenn, keine Ahnung, es keinen Flughafen in der Nähe gibt, wenn Paul Ronsheimer nicht innerhalb von einem Tag dahin fliegen kann, dann hat ein Krisenherd auf der Paul-Ronsheimer-Skala eine 0. Also ist für Paul Ronsheimer nicht relevant. Und zum Beispiel jetzt, wenn es jetzt in Mali oder in Nigeria, wenn da Boko Haram irgendwelche Dörfer überfällt, da fährt Paul Ronsheimer nicht hin. Also nicht, weil er das nicht gerne, also weil er nicht Fotos machen möchte. Es ist zum
Beispiel sonst nicht interessiert, ne?
Nee, das interessiert ihn, glaube ich, auch schon. Ich glaube, es wäre auch ganz cool, Paul Ronsheimer mit seinem einem Gesichtsausdruck für jegliche Lebenssituation. Er hat nur einen einzigen, sicherheitshalber. Ein kugelsicherer Gesichtsausdruck. Der ist ein einziger. Und der würde auch zu jeder Situation passen. Der ist so eine Mischung aus, ich verstehe nicht hier ganz genau, was läuft. Ich verstehe nicht, was hier ganz genau läuft. Und ich bin trotzdem aber sehr betroffen von dem, was hier läuft. Und es ist auch, die Situation macht mir große Sorgen. Er ist also so ein bisschen, er ist letztlich so eine Art neuer Gerd Ruge, nur halt ohne die Kompetenz.
Ohne Kompetenz, ohne Charisma.
Genau. Ja. Übrigens hat Gerd Ruge mal gesagt, dass auf der Grimme-Preisverleihung vor 2 Jahren, das fand ich ganz beeindruckend, das ist total Quatsch, dass die Leute jetzt immer so, also er redet ja so ähnlich, dass die Leute, dass man zu Konflikten hinfahren muss, dass man immer sofort vor Ort sein muss und immer schnell berichten muss, um einen Konflikt abbilden zu können und der deutschen Öffentlichkeit was davon zu berichten. Das ist totaler Quatsch. Früher, als sie quasi in Moskau waren und wenn irgendwie da wieder eine Atomdrohung von Russland gegen Amerika war, dann hatten die irgendwie, lief der Beitrag im deutschen Fernsehen erst 3 Tage später. Das hat denen mehr Zeit gegeben, die Sachen einzuschätzen und zu bewerten. Und die Zeit, die man damals hatte, eben verschiedene Quellen anzuzapfen und alles von allen Seiten zu beleuchten, behauptet er, hat die Berichterstattung damals ein kleines bisschen zuverlässiger gemacht. Und ich würde diese These auch unterstützen, zumindest wenn ich die Sachen von Paul Ronsheimer mir angucke. So, wir müssen ganz kurz Schluss machen.
Ja, achso, na gut.
Entschuldigung, aber mach ruhig.
Gerd Ruge hat beim Deutschen Fernsehpreis gesehen, kennengelernt, er hat ja den Ehrenpreis bekommen und am nächsten Morgen war der Typ so ganz alleine, hat ausgecheckt und ich war auch schon unten am Schalter und wir standen so nebeneinander, haben uns kurz gegrüßt und der wirkte einfach wie ein guter Mensch,
ein guter
Journalist und wie jemand,
ist ein voll guter Typ. Und ich frage mich wo sind denn, eigentlich diese ganzen coolen Journalisten her? Also ich meine so Klaus Bettnarz Leute oder letztlich ja auch natürlich Gerd Ruge, diese ganzen...
Die wurden alle gegen so Koryphäen, gegen Kai Diekmann und deinem, wie heißt er,
Paul
Ronsheimer ausgetauscht.
Nein, aber also gerade im öffentlichen...
Weißt du was, wir sollten mal Kai Diekmann mit seinen Lederarmbändchen und seinem Hipsterbart ins Krisengebiet schicken, wirklich jetzt. Und dann soll
nur wenn eine Rebellengruppe auch nebenbei gerade irgendwie ein Startup hat und eine geile App entwickelt, mit dem man besser Regierungstruppen angreifen kann oder sowas. Keine Ahnung. Wir müssen kurz Musikchen machen und dann sind wir gleich wieder da mit der großen Amerika-Edition von Sanft und Sorgfältig. Heute ein Tag vor meinem großen Jubeltage. Übrigens, falls die Zeugen Jehovas sind, bitte feiern Sie morgen meinen Geburtstag trotzdem. Einfach mal so, um sich vielleicht mal so ein bisschen mal mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen, in der Sie da eigentlich leben. Finde ich schwierig, wenn Zeugen Jehovas, finde ich ganz schwierig. Stell dir mal vor, du bist als Kind von Zeugen Jehovas auf der Welt und du darfst die ganzen Geburtstage deiner Freunde nicht mitfeiern. Da bist du doch
noch tiefer in diesen Gruppen reingezogen. Soll ich dir ein Video schicken aus Malibu?
Ja, mach mal gleich. Erstmal ein bisschen Musik und dann
geht's. Nee, ich meine zum Geburtstag, ein Geburtstagsvideo.
Bitte nicht, nein, bitte keine Sentimentalitäten, möchte ich nicht.
Nein, ich meine, wir machen so Hot Chicks und so.
Nein, will ich auch nicht. Hallöchen, die letzte halbe Stunde sanft und sorgfältig. Chillen Sie noch ein kleines bisschen, schieben sie sich einen schönen Schokoriegel, hätte ich fast gesagt, in den Po, aber ist ja Quatsch, in den Mund.
Ist ja Quatsch, da ist ja schon einer drin. Hallo, hier ist auch Olli Schulz, hier ist Amerika. Jan. Du, Jan, das fanden übrigens viele ganz gut, dass letzte Woche Bjarne Mädel mit dabei war.
Ja, ich habe eh überlegt, ob wir nicht öfter mal uns aus unserem wilden Promi-Freundeskreis einfach ein paar Leute in die Sendung holen. Finde ich, das belebt auch unsere Beziehung. Ist so ein bisschen so, wie wenn man sich noch einen zweiten, dritten Geschlechtspartner ins Ehebett holt nach all den Jahren. Einfach mal so, hey Schatz, das ist Sonja und Sonja habe ich...
So einer der neue Fix-Skills
hat. In der Oranienburger Straße, in der Kurfürstenstraße habe ich die gekauft und die möchte ich jetzt heute Abend ein bisschen Praktikum bei uns im Bett machen.
Ja, also das war auf alle Fälle gut. Das Problem ist nur, mein Promi-Bekanntenkreis ist relativ überschaubar und viele von denen mögen dich leider nicht. Das ist das Problem.
Ach so, das ist bei mir andersrum aber auch so. Also viele Leute, die mich mögen, mögen dich nicht, obwohl mich mögen nicht so viele Leute. Naja, was heißt die?
Aber wieso ist das eigentlich, dass wir beide uns so gut verstehen und aber auch Leute, es gibt auch Leute, also vor allem manche haben Angst. Also ich kenne ein paar, ich sage jetzt keinen Namen, ich kenne so Promis, die haben mit mir geredet und meinen so, ja, der Böhmermann, der ist dann so gehässig und so gemein und der ist dann vor der Kamera ganz anders als danach und so, wurde mir schon mal zugetragen. Und dann sage ich, nee, Böhmi ist ein cooler Typ, der will halt auch ein bisschen, dass das alles ein bisschen aufwühlen und so, ne?
Aber er hat einfach Bock auf Remy Demi, der ist halt noch ein junger Typ, der ist erst 33.
Ein wilder Hund ist das. Ein junger wilder Hund.
Wenn er jetzt 34 wäre, dann würde er sich zur Ruhe setzen, aber der ist noch 33, der hat noch Feuer. Der hat noch Feuer.
Ja, und trotzdem verstehen wir, hast du viele Freunde, die mich, immer ehrlich erstmal, nicht egal ob prominent oder nicht, gibt es viele Leute und dann kannst du sagen, also mit Olli Schulz, das ist echt fürchterlich mit dem Spinner, dass du das machst. Gibt es da viele?
Ich weiß, nein, du bist so eine zarte Künstlerseele, ich würde selbst wenn es so wäre, nicht verraten. Weil ich weiß genau, was das mit dir macht. Ich kenne dich nämlich gut. Ist so.
Ich würde unbedingt wissen wollen, wer das ist und dann die Adresse rausfinden wollen. Und dann würde ich die öffentlich twittern.
Genau. Nee, ich würde dir das niemals verraten, weil ich genau weiß, wie sehr du es zu Herzen nimmst. So ist einfach so. Hahaha. Ha, ha.
Ja, aber ich würde es ja genauso nicht machen. Aber weißt du, was
ich... Ja, aber du kannst mir das ruhig sagen, weil ich nehme mir das nicht so zu Herzen. Wirklich nicht. Du bist ja so ein Allround-Künstler. Du bist ja quasi so ein 100%-Künstler. Du bist ja so privat, wie du auch beruflich bist.
Okay, mir ist dann ja sage ich dir einen. Soll ich dir einen sagen aus meinem Bekanntenkreis, der dich nicht mag? George Clooney.
Wieso mag mich denn George Clooney nicht?
Ja, Quatsch, fällt keiner, ehrlich gesagt, so richtig, eigentlich, nee, so ist das eigentlich nicht. Ich kenne welche, die Angst haben vor dir.
Ja, es gibt Leute, ich sag mal so, es gibt viele unausgesprochene Sachen zum Beispiel zwischen Ina Müller und mir, obwohl die von mir ausgesprochen wurden.
Ach Quatsch, die würde dich so fertig machen, wenn Ina Müller einmal anrufen
Weiß ich
würde.
Doch genau, aber, ja, aber weiß ich genau und ich würde diesen Konflikt auch, beziehungsweise dieses Gespräch auch gerne mal suchen, auch jetzt hier vielleicht mal öffentlich. Wenn du Bock
Ach Quatsch,
hast,
die liebt dich voll, die mag dich voll gerne.
Ich mag wirklich, die auch total ich hab gerne,
dir,
aber...
Ja, ich hab dir voll viel von dir erzählt, voll viel Gutes, wir haben nächtelang nur über dich geredet am Telefon.
Und das ist aber auch irgendwie nicht gut auf der Art.
Das stimmt auch nicht, ist auch gelogen. Aber, Jan, jetzt nochmal ganz kurz zurück zu diesem Anwaltschreiben. Das würde mich auch nochmal interessieren, ganz kurz, ne? Mhm. Wenn einer über mich schlecht redet, in der Öffentlichkeit, kann ich den verklagen? Ab wann kann ich eigentlich verklagen? Wenn einer bei Facebook zum Beispiel, ein Jugendlicher, bei Zirkus Halligalli haben sie neulich Schulz in the Box angekündigt. Da hat einer gesagt, ich bin eine Missgeburt. Hat er geschrieben bei Facebook. Könnte ich den belangen? Weil ich möchte
ist es Schmähkritik und ich würde sagen, das ist eigentlich belangbar. Man kann aber dann argumentieren, dass du dich quasi als exponiert bist und ein Profi im Unterhaltungsgeschäft und damit leben musst, dass auch Leute, Teenager, das wird dann wahrscheinlich die Gegenseite sagen.
Ich würde aber gerne mal Teenager finanziell schaden. Also, dass sie finanziellen Schaden
das ist,
davon
Das ist eine gute Idee. Ich habe ja schon mal überlegt, ob man nicht einfach mal was macht, dass man quasi eine Sendung produziert. Und ich kriege ja auch immer wahnsinnig viel so Hasskommentare und so, dass man sich einfach mal so 5 Anwälte dran setzt und einfach mal eine Sendung komplett danach auswertet, ob man strafrechtlich relevante Kommentare oder öffentliche Äußerungen zu einer Person, zu mir oder zu dir bekommt. Und dass die alle mal verklagt werden. Einfach mal so, warum nicht mal 500 Klagen rausschicken oder so alles schön dokumentieren. Also so eine Art Internetpädagogik, damit mal so ein bisschen Zug und Ordnung in dieses wuselige Internet reinkommt. Einfach mal so ein bisschen mit dem Anwalt da reinpeitschen. Habe ich auch ganz gute Erfahrungen auch mal... Auch passiv, also ich habe öfter auch schon mal, wurde auch schon mal von Anwälten zur Ordnung gerufen. Es hilft eigentlich. Man weiß immer relativ schnell, jetzt wird's ernst und muss ich ein bisschen was ausdenken, um da wieder rauszukommen aus der Nummer. Meistens muss man Geld bezahlen. Finde ich eigentlich interessant.
es trifft mich ja nicht wirklich. Viel interessanter finde ich halt einfach, dass die Menschen, die was schreiben, ey, das ist wirklich, muss ich auch sagen, seit ich im Urlaub bin, habe ich nicht ins Internet geguckt. Ne?
Sehr gute
Idee. Und es geht einem wahnsinnig gut, wenn man nicht ins Internet guckt, wenn man keine Mails liest, wenn man das alles, und man kann auch trotzdem gut weiterlesen. Ich habe heute Morgen meinen Rechner anmachen müssen, weil ich nochmal die Adresse von diesem Studio raussuchen musste, und dann klackerten 350 ungelesene Mails hoch. Ne? Und ich habe nicht, ich habe nicht den Impuls, die alle lesen zu wollen. Und ich finde das nämlich gut. Und im größten Teil ist es ja wirklich so, die Leute, die was über dich schreiben im Internet, das sagt ja viel mehr über die aus. Weil wie viel Mühe macht man sich selber im Internet, was über andere zu schreiben? Gar keine. Ich habe noch nicht mal einen Twitter-Account. Ich will niemals ein Leben mehr im Twitter. Ich meine, du musst das machen, weil du bist ein Medienfuchs. Du bist journalistisch veranlagt. Ich bin ja eigentlich Musiker, der hier so reingerutscht ist. Ne? Du musst das so ein bisschen, das kann ich verstehen. Aber diese Veranlagung dazu, dass man so auch mit den Fotos und Selbstdarstellen so, das ist ja echt ganz schön viel geworden. Ne? Und es ist so traurig geworden, dass die Jugendlichen heutzutage alle auf ihr Handy gucken, steht keiner mehr auf der Straße rum und guckt einfach mal wie so ein dummer Vollidiot rum, sondern alle gucken aufs Handy so, ne? Ja. Ja, wie früher.
Olli, wir müssen kurz Päuschen machen. Ich würde gleich nur ganz kurz...
Warum?
Weil wir jetzt Musik machen müssen. Einfach so. Ich würde gleich ganz kurz mal noch... Ich war in Wien bei Grissemann und Stermann, unseren Vorgängern, die quasi ja, die Sendung moderiert haben.
Ich sollte da Montag hin, habe ich abgesagt.
Die haben in der Sendung du bist jetzt aber Halligalli. Du bist echt so ein... Das gibt's doch nicht. Du sagst Wien ab, du sagst Grissemann und Stermann ab für Halligalli?
Ich war da schon mal. Und ich mag die beiden voll gerne, die sind voll super. Und das ist voll. Du warst mit Sibylle Berg da, oder?
Ja, genau.
Hat sie mir schon geschrieben.
War sehr gut, aber Sibylle hat immer so. Die macht so Sexsachen dann immer, sagt immer Ficky Ficky und so, wenn die Kamera läuft.
Mensch, ich ja auch, finde ich doch ganz gut.
Ja, ihr zwei. Nee, aber dann reden wir jetzt gleich nicht über Grissemann und Stermann. Dann müssen wir über was anderes reden. Das zieht mich jetzt natürlich echt runter.
Komm, wir machen gleich da. Ja. Wir machen gleich Pimmelfechten im Radio. Komm, jetzt erstmal Musik.
Ja, bleiben Sie dran. Es lohnt sich auf jeden Fall. Oh Gott.
Hallo, hier ist Olli Schulz. Das ist meine letzte Nachricht aus dem Internet. Also nee, aus Amerika.
Aus Amerika. Es kann sein, dass wenn Sie das jetzt hören, dass Olli Schulz schon nicht mehr lebt, denn es ist eine aufgezeichnete Sendung. Olli Schulz ist leider gestern mit dem Flugzeug abgestürzt. Wäre wirklich krass, wenn
das passiert. Ich möchte noch was erzählen. Ich möchte gerne, dass du auf meiner Beerdigung was Nettes über mich erzählst. Und dass du
dich wieder verbuddelt und das Nee, aber was wird denn verbuddelt?
Ich möchte, dass du das machst.
Aber was wird verbuddelt irgendwo, von dir?
Bei der Trauer, keine Ahnung, die Füße oder so. Die Füße überleben immer bei mir. Das sind kybernetisches Gewebe über einem Endoskelett. Die halten alles aus. Wirklich. Die Füße, wenn meine Füße verbuddelt werden.
Kevlar-Füße.
Ne? Deine Füße sind normal. Ich möchte, dass Jan, und das meine ich jetzt ehrlich, ist kein Witz, mit keinem habe ich so intensiv eine Arbeitsbeziehung wie mit dir.
Fußkontakt.
Ich möchte, dass du die Trauerrede hältst.
Ja, das kann ich,
das ist wahr. Nein, das ist jetzt, ich möchte das auch wirklich. Das ist jetzt mal kein Witz. Wenn mir irgendwas passiert, jetzt am Wochenende, wenn das irgendwann in Zukunft passiert, nicht, aber wenn ich jetzt mit dem Flugzeug absturze, wenn das passieren sollte, ich möchte, dass du das machst. Und ich möchte jetzt auch nicht mehr drüber reden, weil langsam wird's unheimlich. Kennst du das, wenn man so lange dass man so nervös wird, wenn man auf einmal die ganze Zeit... Aber es ist abgemacht. Hand drauf, Jan.
Hand Schwanz auf, drauf. Ist die Hand. Kann ich, mache ich gerne für dich. Aber ich muss dir was gestehen. Ich bin.
Aber keinen so einen zynischen Scheiß reden.
Nein. Pass auf, ich muss wirklich was, wenn ich eine Sache nicht kann, und das können jetzt wieder die Küchenpsychologen sich was zusammenreimen, ich bin der schlechteste Redner, der, also in Privatreden, in Sachen, die wirklich ernst sind, also zum Beispiel, der runde Geburtstag meiner Mutter oder so Trauerreden, oder auch nur, wenn jetzt keine bei der ersten Sendung vor zwei Wochen vor der versammelten Mannschaft oder sowas mal ein Dankeschön sagen, das kriege ich immer nicht hin. Ich kann das nicht so gut, Olli.
Weißt du was? Und das würde du würdest auch noch auf meiner Beerdigung dadurch einen Karriereschub kriegen. Weißt du warum? Weil die Leute dann sehen, ey, der Böhmi, der zeigt da mal so eine menschliche Schwäche. Das würde dich noch mal, dann könntest du auch, weißt du was, dann könntest du Böhmi in the Box könntest du machen und dann auch im ZDF deine Geschichte. Das würde dich so weit nach vorne bringen. Und
sag mal, wer macht eigentlich Schuld in the Box jetzt nach dir? Nachdem du das Format
eine Folge macht Sedo auf alle Fälle. Und dann haben sie, glaube ich, das wird auf alle Fälle besser laufen, weil die jetzt richtig fette Promis haben und nicht so einen kleinen Liedermacher wie mich. Ist auch egal, es wird auf alle Fälle gut. Das ist ein gutes Team, gute Leute und die haben ein paar Hochkaräter, die bestimmt die gleiche Kohle das machen, wie ich das gemacht habe, haben sie sich jetzt eingekauft.
Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir sehr sicher.
Ich bin mir sicher, dass die alle genau das gleiche Geld kriegen wie ich.
Super, Olli, holst du jetzt noch einen Schmusi und machst dir noch einen irgendwie schönen frozen Joghurt und dann holst du noch eine große Cola mit mega im Gulp, mega Gulp-Becher und, oder was machst du
Venice Beach? Ehrlich gesagt, ich werde jetzt gleich nach Santa Monica fahren und dort werde ich Geschenke für meine Kinder kaufen. Und dann werde ich,
Was schenkst du denn?
Weiß ich auch noch nicht, aber man muss aus dem Urlaub was mitbringen.
So kleine Plaketten für den Wanderstock,
weißt du was? Man muss das mitbringen. Das ist der erste Urlaub, seit ich Vater bin, den ich alleine in meinem Leben mache. Das ist der allererste Urlaub. Das muss, also seit 7 Jahren, dass ich alleine mal 2 Wochen weggefahren bin.
Du, ich ganz ehrlich,
hat man mal so eine Möglichkeit? Wann hat man mal so eine
Möglichkeit? Ich sag ganz ehrlich,
was wird in den nächsten Jahren passieren?
Nein, pass mal auf, Olli, hör mir mal zu, Olli. Ich verrate jetzt mal was. Mein großes Erfolgsgeheimnis, um ausgeglichen zu sein. Einmal im Jahr lässt Fati alles hinter sich und fährt einfach mal alleine weg, ganz alleine, ohne irgendjemanden. Immer, einmal im Jahr, seit Jahren mache ich das. Immer einfach weg.
Aber bei mir ist es so, Fati fährt das erste Mal seit 7 Jahren für 2 Wochen. Okay, ich habe 2 Wochen bekommen, weil Fati 7 Jahre lang das nicht gemacht hat.
Mensch, Olli. Naja, gut.
Ja?
Ja.
Das war schön
mit dir. Das war sanft und sorgfältig heute. Hat mir gut gefallen.
Nächste Woche gibt's auch wieder Mario Basler Einspieler. Finden ja viele geil, dass wir die nicht machen konnten, weil ich in Amerika bin. Ich finde, wir sollten unsere alten, wir sollten so Hardliner-mäßig bleiben und das so weiter durchziehen. Also so mit den ganzen Sachen, die wir sonst so machen. Die anderen Sendungen werden auch wieder anders hier.
Alles klar, mein Lieber. Ich muss jetzt auflegen, Olli, weil ich habe jetzt gleich noch ein bisschen was zu tun. Das kann ich dir nicht verraten.
Ich lege mich gleich mit dem iPad am Strand hin. Ist hier nämlich sehr warm hier. Und weißt du, was ich dann mache? Dann gucke ich deine Sendung.
Oh, das ist ja richtig rührend. Das ist aber richtig
rührend. Das letzte, was ich gesehen habe vom
Flugzeugabsturz. Haben schönen Resturlaub. Und ich freue mich schon, wenn wir dich dann nächste Woche in besser Gesundheit hier wiedersehen. Und wenn nicht, Olli, ich will gerne dein Fahrrad haben. Dein Fahrrad und dein Auto. Und dein Auftritt bei Zirkus Halligalli morgen, dann gehe ich da für dich hin, okay?
Alles klar. Vielen Dank für die Kooperation. Entschuldigen Sie, liebe Sanft- und Sorgfältig-Fans, dass wir heute vielleicht so wieder so ein bisschen versetzt sind und alles ein bisschen komisch ist. Nächste Woche gibt es wieder richtig gute deutsche Ware. Da gibt es wieder diese Woche nur selbstgezüchtete Euro-Platte. Nächste Woche gibt es wieder super Hasch. Alles klar.
Das war jetzt quasi das TTIP, das Freihandelsabkommen, schon mal vorweggenommen. Sie haben hier Chlorhuhn Olli trifft auf Genetik-Böhmi. Bis nächste Woche. Ciao-si Mausi.
Ciao-si Mausi.
Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.